in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Das Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Die Ausgabe am Dienstag, 12. Juni, kommt von Querfunk aus Karlsruhe. Am Mikrofon ist Lena. In der nächsten halben Stunde hört ihr zum einen Eindrücke der Anti-ACTA-Demonstration, die am Samstag, 9. Juni, in Karlsruhe stattgefunden hat. ACTA ist ein internationales Handelsabkommen, das Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzungen verhindern soll. Zahlreiche Einzelpersonen, darunter viele Internetnutzer, Initiativen und Parteien haben sich gegen das Abkommen ausgesprochen und am Samstag in vielen Städten in ganz Europa demonstriert. Was dahinter steckt, erfahrt ihr dann im Beitrag. Warum der Begriff des Eigentums gerade durch die neuen Möglichkeiten im Internet immer weniger wichtig wird, erfahrt ihr dann im nächsten Beitrag. Julian hat auf der 12. Gulasch-Programmiernacht am Samstag in Karlsruhe einen Vortrag gehalten über Eigentum, Sex und die Cloud. Die Gulasch-Programmiernacht wurde veranstaltet vom Chaos Computer Club in Karlsruhe oder auch Entropia e.V. Timo vom Querfunk hat mit Julian nach dem Vortrag gesprochen. Passend zum Thema der Sendung senden wir heute freie Musik der Band Pornophonique mit dem Album 8-Bit Lagerfeuer. Ihr dürft das Album ganz legal und kostenlos aus dem Internet laden, denn es steht unter einer Creative Commons Lizenz auf www.jamendo.com. In europäischen Städten haben am Samstag, 9. Juni, zum dritten Mal zahlreiche Menschen gegen ACTA demonstriert. So auch in Karlsruhe. ACTA steht für Anti-Counterfeiting Trade Agreement oder Anti-Produktpiraterie-Handelsabkommen. Das ist ein internationales Handelsabkommen, mit dem gesetzliche Standards zum Thema Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzungen gesetzt werden sollen. Klingt trocken und bürokratisch? Das ist es auch. Doch was dahinter steckt, hat ganz konkrete Auswirkungen auf alle Menschen, die sich im Internet bewegen. Im Januar hat das EU-Parlament zum ersten Mal über das Abkommen abgestimmt. 22 der 27 Staaten der EU haben das Abkommen damals unterzeichnet. Bereits da gab es einen Aufschrei im Internet und im Februar gingen in vielen europäischen Städten Menschen auf die Straße, um für ihre Rechte im Internet zu demonstrieren. Als Reaktion darauf haben dann Ende Mai EU-Abgeordnete in mehreren Ausschüssen mit knapper Mehrheit gegen ACTA gestimmt. Doch wenn ACTA schon fast vom Tisch ist, warum gibt es dann noch einen Grund zu demonstrieren? Das erfahrt ihr in der folgenden Collage von der Anti-ACTA-Demonstration am Samstag, 9. Juni in Karlsruhe. Es sprechen in dieser Reihenfolge Alexander Salomon, grüner Landtagsabgeordneter in Karlsruhe, Bodo Gelfert vom Arbeitskreis Netzpolitik der Karlsruher SPD, und Sven Krolas und Jürgen von der Piratenpartei Karlsruhe.
ACTA!
IPRET, INDECT!
SOPA, IPRET!
PIPA, SOPA, CISPA, IPRET, INDECT!
ACTA! ACTA! Karlsruhe! Karlsruhe! Schickt ACTA in die Truhe!
in Berlin gesagt hat, ACTA wird eh nicht kommen, keine Sorge. Wir sollten uns darauf nicht ausruhen, weil der Satz gilt immer noch, ACTA ist vielleicht tot, aber lang lebe ACTA, weil nach ACTA kommen andere, IPRED, es kommt INDEC, es kommen alle anderen letztendlichen Abkommen, die auf Europaebene in den USA, CISPA, die gemacht werden sollen. Und dagegen müssen wir uns aufnehmen, weil der Tenor muss sein, wir wollen keine Überwachung, wir wollen, dass unsere Privatsphäre ausgeschnüffelt wird. Und da ist ACTA nur ein Beispiel von ganz vielen. Und deswegen ist es auch gut, dass ihr heute alle da seid.
Ich freue mich sehr, dass so viele von euch doch noch gekommen sind, auch wenn das Thema jetzt in der Öffentlichkeit ein ganzes Stückchen wieder aus den Medien raus ist. Und da ist es doch so schön, dass wir zusammen mit vielen anderen Menschen in ganz Deutschland, in ganz Europa heute gegen ACTA demonstrieren hier.
Es ist ein unglaublich kompliziertes, sehr schwammiges Vertragswerk, das im Geheimen verhandelt wurde, ohne Beteiligung der Netzcommunity. Und das ist das ganz große Problem. Dadurch ist es enorm einseitig geworden.
Wusstet ihr eigentlich, das war die Sache, die mich eigentlich am meisten fuchtig gemacht hat, wie ACTA überhaupt in die EU reingekommen ist? Ganz einfach, es gab eine Abstimmung und ich habe mich weggeschmissen im ersten Moment, als ich gehört habe, wo. Das wurde verhandelt in einer geheimen Sitzung des Fischereiausschusses der EU. Fischereiausschuss, ja? Zieht euch das mal rein. Ich meine, wir reden hier von gefälschten Sardellen oder was? Weil ACTA ist eine Abkürzung für Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Also ein Handelsabkommen gegen Schutz vor Produktfälschungen. Was, bitteschön, hat das mit den ganzen Sachen zu tun, die da noch mit reingeschrieben worden sind, die sich dann gerichtet haben gegen Filesharer, gegen das Unwesen, was da so im Internet um sich greift? Was hat das alles miteinander zu tun? Die Antwort ist nix. Und im ersten Moment habe ich eigentlich ziemlich gelacht. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht und dann war Schluss mit Lachen, dann habe ich die kalte Wut gepackt.
Die Rechteinhaber werden massiv bevorteilt und Grundrechtseinschränkungen finden sich an allen Ecken und Enden von ACTA. Besonders massiv wird es für die Service Provider. Es heißt in ACTA, dass nicht nur Urheberrechtsverletzungen direkt strafbar werden sollen, sondern auch die Hilfe und die Ermunterung zu Urheberrechtsverletzungen. Wenn ich jetzt also hier hinstelle und sage, ja, Filesharing soll legalisiert werden, ist das nach ACTA eine Straftat. Das kann es nicht sein.
Das heißt, es wurde ganz bewusst ein Umweg gemacht, um die Leute, die in der Lage gewesen wären, sinnvoll dagegen zu argumentieren. Es wurde auch ein großer Umweg gemacht, um alles, was irgendwie nach Öffentlichkeit gestunken hat. Man kann so nicht arbeiten. Nicht in einer Gesellschaft mit einer demokratisch gewählten Regierung. So geht's nicht.
ACTA zementiert das bestehende Urheberrecht. Für jeden von uns ist es normal, in Facebook auf Teilen zu klicken, bei Twitter auf Retweet und so weiter. Nach dem aktuellen Urheberrecht bräuchte man dafür jedes Mal eine Erlaubnis. ACTA wird das zementieren. Das ist eine Gefahr für die Startups, für Startup-Unternehmen. Das ist eine schreckliche Sache für alle Internetnutzer. Wir machen uns bei jeder normalen Aktivität strafbar.
Wir sind illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, illegale, illegale Fans. Illegale, radikale, digitale Fans. Dieses Lied ist leider nicht verfügbar in ihrem Land. Unsere Antwort kennt ihr sicher, sie heißt Widerstand. 6 Milliarden Terabyte, die Leitung kennen wir nie. Das hier ist kein Klingelstreich, das ist Anarchie. Fox, Adorno, Media Markt, euer Kopf aus Müffel. Wir schließen eure Tore zu und schlucken an den Schlüssel. Ihr wollt kicken, könnt ihr haben, wir laden die Waffen. Wir sind keine Einzeltäter, Mann, wir sind die Massen.
Ein Mensch, der erfindet, komponiert, erschafft oder anders kreativ tätig ist, verdient seinen Lohn und niemand von uns arbeitet umsonst und niemand fordert das. Bei ACTA geht es aber nicht darum, die kreative Leistung der Menschen zu schützen. Es geht darum, Konzernen eine Vormachtstellung über die Gesellschaft einzuräumen und ihnen ein Instrument in die Hand zu geben, das es ermöglicht, Polizeibehörde, Ankläger, Richter und Vollstrecker in einem zu sein. Mit dem Ziel, ihre Monopolstellung zu festigen. Bereits heute gibt es genügend Menschen, zum Beispiel, die sich Arzneimittel nicht leisten können oder wollen und auf Generika günstige, wirkstoffgleiche Kopien von bereits unter Markennamen vertriebenen Arzneimitteln zurückgreifen. Dank ACTA wird dies verhindert. Und was für uns in unserem Land nur lästig oder nervig ist, wird für Menschen in der dritten Welt zum Beispiel zur Gefahr. Es werden Menschen sterben, die sich teure Originalmedizin nicht mehr leisten können.
Guckt euch genau an, was die Ursache des Problems ist und richtet dann euren Protest und eure Argumentation gegen die Ursache des Problems und nicht nur gegen die Symptome und vor allem nicht nur gegen den einen kleinen Teil, der euch vielleicht persönlich betrifft. Es ist scheiße, wenn YouTube wegen ACTA unsere Videos löscht. Aber das Problem ist nicht YouTube und nicht nur ACTA, sondern die Probleme liegen tiefer. Deswegen heißt es, das Urheberrecht reformieren, nicht zementieren. Also bitte, wenn ACTA in den nächsten Tagen beerdigt wird, seht das Ende von ACTA als einen Anfang für euch, einen Anfang für mehr Engagement gegen die Probleme und gegen die Ursachen.
Wir fordern, ACTA und ähnliche Konstrukte nicht zu ratifizieren, sondern eindeutig abzulehnen. Wir fordern unsere Politiker auf, ihren Job zu machen und eine Reform der Gesetze anzugehen, die den Stand der Zeit, den Möglichkeiten der Technik, den Interessen der Kreativen und unseren demokratischen Werten entsprechen. Stopp ACTA! Immer Gesicht zeigen, immer Flagge zeigen, und das gehört nicht einer Partei, das gehört nicht einer Organisation, sondern das gehört euch allen, die heute hier sind. Vielen Dank.
Das waren Eindrücke von der Anti-ACTA-Demonstration am Samstag, 9. Juni in Karlsruhe. An der Demonstration in Karlsruhe haben weniger als 100 Menschen teilgenommen, darunter viele junge Menschen und die Parteien Grüne, SPD, Linke und die Piraten. Die Demonstration war entsprechend leise mit Slogans wie »Legt ACTA ad ACTA« und »Stopp ACTA«. Die bundesweite Beteiligung an dem europaweiten Aktionstag sah ganz ähnlich aus. In Hamburg haben nach Angaben der Polizei etwa 500 Menschen demonstriert, in Berlin waren es etwa 700. Der europaweite Aktionstag war bereits der dritte Aktionstag zum Thema ACTA. Bereits im Februar waren die Demonstrationen in Deutschland gegenüber beispielsweise Polen und Österreich vergleichsweise klein. Woran liegt das? Der Netzaktivist und Blogger von netzpolitik.org, Markus Beckedahl, hat gegenüber Jetzt, dem Online-Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung, bereits Ende Januar eine Einschätzung gegeben. Die kleinen Proteste in Deutschland lägen, Zitat, sicher auch daran, dass kaum jemand ahnt, dass uns dieses Abkommen alle betreffen könnte. Keinem ist bewusst, was ACTA bedeutet. Zitat Ende. Das war im Januar, mittlerweile ist viel über ACTA diskutiert worden. Einen Grund für die aktuell sehr kleinen Demonstrationen nennt Harald Kibak von der Piratenpartei Braunschweig dem NDR. Es sei nicht so einfach, eine Aktion so lange lebendig zu halten. Das Europäische Parlament wird Anfang Juli endgültig über ACTA abstimmen. Die Chancen, dass es mit Nein stimmt, stehen nicht schlecht. We'll be right back. Im ersten Beitrag habt ihr erfahren, warum europaweit und so auch in Karlsruhe Menschen gegen ACTA demonstriert haben, das internationale Anti-Produkt-Piraterie-Handelsabkommen. Wir bleiben beim Thema. Durch das Internet ist die Zahl illegaler Kopien von zum Beispiel Musikdateien sprunghaft gestiegen. Doch nicht nur Musik ist jetzt leicht per Download verfügbar. Durch die neue digitale Welt ändern sich menschliche Kommunikationen und das Alltagsleben. Da stellt sich die Frage, gibt es so etwas wie Eigentum überhaupt noch oder wird das in absehbarer Zeit verschwinden? Und welche Bereiche der Gesellschaft und Einzelner sind davon betroffen? Auf diese Frage eine Antwort zu finden, das versuchte der Vortrag Eigentum, Sex und die Cloud. Ihr hört jetzt ein Interview mit dem Referenten des Vortrags bei der 12. Gulasch-Programmiernacht des Chaos Computer Club am Samstag, 9. Juni in Karlsruhe. Das Interview führte Timo Stadler.
Julian, du hast auf der GPN jetzt hier in Karlsruhe den Vortrag gehalten, Eigentum, Sex und die Cloud. Ja, unter Eigentum und Sex, da kann ich mir noch was vorstellen. Aber Cloud ist immer so ein undefinierter Begriff. Was verstehst denn du unter der Cloud?
Also ich finde den Begriff auch sehr undefinierbar. Aber letzten Endes ist Cloud erstmal der Gedanke, dass ich Zugriff auf Dienstleistungen im Internet habe, bei dem ich mir nicht mehr ganz klar ist, wo sie eigentlich stattfinden. Also ich habe einen Mail-Dienst zum Beispiel bei Google und wo der Server steht, ist unwichtig, solange ich eben Zugriff darauf habe und das ist eben hoch verteilt und dadurch auch für jeden zugänglich. Sprich, die Cloud ist letzten Endes so diese Internetwolke, auf die ich einfach zugreifen kann, wo es egal ist, wo man sich gerade befindet, wo die Daten letzten Endes lagern, weil ich eben immer darauf Zugriff kriege und immer da Zugang zu habe.
Und was hat es denn jetzt mit Eigentum zu tun? Eigentum ist ja das, was ich nicht nur den Zugriff drauf habe, sondern was mir auch im juristischen Sinne gehört. Was hat das Ganze jetzt mit dem Eigentum zu tun? Weil wenn sich das ja verteilt, dann ist der Eigentumsbegriff ja gar nicht mehr so wichtig.
Der Eigentumsbegriff wird tatsächlich immer weniger wichtig. Und das liegt daran, dass mir das Internet eben ermöglicht, von egal wo ich bin, auf verschiedene Dienstleistungen und Sachen zuzugreifen, für die ich früher Eigentum gebraucht habe. Ich habe früher, wenn man von der E-Mail weggeht, ich habe früher einen Bücherschrank gebraucht, in dem Bücher standen. Heutzutage habe ich da dank Internet einfach oder dank moderner Technologie einfach überall Zugriff drauf. Ich habe zum Beispiel einen E-Book-Reader, da sind meine Bücher drin. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und ein neues Buch erwerben will, dann kann ich das auch über das Internet tun, mir das Buch da drauf laden und habe Zugriff auf das Wissen. Ich muss nicht mehr in eine Bibliothek gehen, um auf das Wissen der Welt zuzugreifen, sondern habe eben über das Internet zum Beispiel die Wikipedia, auf die ich zugreifen kann. Sprich, mir erleichtert das Internet es, nicht mehr so viel Eigentum besitzen zu müssen, im Sinne, dass das Eigentum mir den Zugang verschafft. Es gibt andere Möglichkeiten, mir Zugang zu Dingen zu verschaffen und das wird immer wichtiger werden, dieser funktionale Wert an Eigentum, nämlich das mir Zugang zu verschaffen. Ich besitze oder ich habe dank Eigentum permanenten Zugriff darauf, das ist mir weniger wichtig. Eigentum hat einen anderen Wert, aber eben diesen spezifischen, dass ich darauf, dass es mir den Zugang sichert, der ist nicht mehr so genau wichtig.
Und für was hat denn dann Eigentum für dich noch für einen Begriff oder für eine Notwendigkeit dann, wenn du die anderen Sachen, die eigentlich alle leihen kannst?
Na, das ist halt die Frage. Also für mich hat Eigentum sehr wenig Wert. Ich sehe mich als jemanden, der sich zum Beispiel auch der auch kein Eigentum braucht, um seine Identität zu stiften. Ich brauche keine Statussymbole zum Beispiel, weil ich meine Identität größtenteils im Internet auslebe oder an Menschen, die mich oder mit Menschen, die eben das, was ich im Internet schaffe, wie ich kommuniziere, viel mehr und stärker wahrnehmen als das, was ich besitze. Eigentum hat für mich dann einen Wert, wenn ich wirklich aktiv auf ein Gerät zum Beispiel permanenten Zugriff brauche. Also mein Eigentum an meinem Laptop ist mir sehr viel wert, mein Eigentum an meinem Smartphone ist mir sehr viel wert. Mein Eigentum an meinen Klamotten ist mir natürlich etwas wert, weil ich dann immer noch den funktionalen Nutzen daraus ziehen kann. An anderen Sachen wiederum gar nicht. Also ich lebe zurzeit aus verschiedenen Umständen auch mit sehr, sehr wenig Dingen, weil ich umgezogen bin, weil ich da, wo ich wohne, erstmal keine eigene Wohnung und keine eigenen Möbel habe. Aber ich fühle mich gut damit und ich brauche diese Sachen auch nicht, weil ich eben mich anders definieren kann als über den Begriff Eigentum oder über das, was Eigentum so mit sich bringt.
Jetzt von der privaten Eigentumssache ein bisschen weg. Ermöglicht dann die Cloud jetzt für dich auch im beruflichen Sinne auf Eigentum, also an Betriebsmitteln zu verzichten?
Ein Stück weit schon. Ich kann sehr, sehr viele Dinge, für die ich früher ein Büro gebraucht hätte, heutzutage übers Internet erledigen. Zum Beispiel kann ich kollaborativ arbeiten und es ist mir egal, wo die anderen Leute sitzen. Ich habe zum Beispiel ein Wiki oder kann ein Wiki nutzen, um mit Menschen Wissen anzusammeln und zu dokumentieren, wo ich früher vielleicht irgendwelche Tafeln oder Dokumente gebraucht hätte, die ich so im Büro teile mit Leuten. Oder ich kann kommunizieren mit Menschen, egal wo sie sitzen, und muss nicht mehr neben ihnen am Schreibtisch sitzen. Oder ich kann Dateien und Bilder und was auch immer, Dokumente tauschen übers Internet und anderen Menschen zugänglich machen, ohne dass ich dann ihnen das per Post schicken müsste oder ihnen in die Hand geben müsste. Das heißt, das Arbeiten verändert sich natürlich auch, weil ich eben dank Cloud-Diensten, dank Internet einfach eine andere Art des Ressourcenteilens habe.
Im Vortrag bist du auch ein bisschen weg aus dem Internet gegangen, Ressourcenteilen in anderer Form, weil eigentlich bräuchtest du ja jetzt noch, zumindest mal müsstest du ein Büro besitzen, vielleicht nicht Eigentümer des Büros sein, aber vielleicht müsstest du ja, wenn du jetzt viel arbeiten musst, ja auch noch ein Büro besitzen. Gibt es da auch andere Möglichkeiten?
Na, es gibt in vielen Städten zum Beispiel Coworking Spaces, Karlsruhe glaube ich leider nicht. Da gibt es so ein paar Initiativen von Leuten, wo der Gedanke letzten Endes ist, dass man ein Büro hat, das man nicht permanent nutzt. Man hat einen Arbeitsplatz, man mietet sich den zum Beispiel für ein paar Euro am Tag oder ein paar Euro die Woche, mietet sich halt mal denen anders denen, hat da auch gewisse Büroinfrastruktur, zum Beispiel einen Kopierer oder einen Drucker, den man jetzt auch nicht besitzen muss, weil man sich eben so den Zugang dazu erwirbt und kann dadurch viel flexibler agieren, kann sagen, ich arbeite heute mal hier, morgen mal hier, übermorgen setze ich mich mit meinem Laptop in den Park, dann ist wieder schlechtes Wetter oder ich muss viele Sachen ausdrucken, dann gehe ich wieder in den Coworking Space. Theoretisch kann ich dann heute mal in Berlin und morgen in Hamburg arbeiten, wenn ich dann eine entsprechende Möglichkeit habe, übers Internet zum Beispiel Arbeit zu finden oder kollaborativ irgendwie von Ferne zu arbeiten, ohne dass ich diesen täglichen Zwang ins Büro zu gehen habe. Also es gibt genug Möglichkeiten inzwischen, wie man seine Arbeit anders organisieren kann, als über so eine starre Struktur mit Bürogemeinschaft oder verschiedenen oder Firmen, in denen man dann täglich arbeiten muss.
Eine andere Sache, die du im Vortrag auch erwähnt hattest, wo auch nicht jeder kennt, ist Hackerspace. Was ist denn Hackerspace?
Nein, Hackerspace ist zum Beispiel der Entropia in Karlsruhe, im Gewerbehof, direkt über dem Querfunk. Es definiert sich als einen gemeinsamen Raum, den sich Hacker, also Menschen, die kreativ mit Technik umgehen, sich anmieten, um auch gemeinsam diese Ressourcen zu nutzen. Also Fläche, Gerätschaften von Lötstationen bis hin zu, manche Hackerspaces haben auch irgendwelche 3D-Drucker oder Lasercutter oder andere Infrastruktur, die man eben gemeinsam nutzt und wo man sich eben trifft, austauscht, gemeinsam Projekte macht, unabhängig von, also im dritten Raum, wie man es so nennt, also weder privaten noch beruflichen, sondern eben im Hobbybereich oder aus Liebe zu der Sache. Und das kann man eben in Hackerspaces machen, also sich treffen. Da gibt es verschiedene Projekte oder Gruppen, die sich halt eben regelmäßig treffen, Ideen austauschen, sich auch fortbilden und gemeinsam irgendwelche Sachen machen, basteln.
Der Vortrag hieß ja jetzt Eigentum, Sex und die Cloud. Was hat denn das Wort Sex da drin zu suchen?
Nun, wenn ich mich als Teil eines Netzwerks begreife, also als Netzwerk zwischen, mit starken und weniger starken Beziehungen zu zum Beispiel Dingen, ja, wenn ich mir Sachen miete, wenn ich mir Orte anmiete, in denen ich arbeite, wenn ich mich im Netzwerk zwischen Mensch und Raum begreife, weniger als dass ich an einem starren Ort wohne, dann kann ich auch meine persönlichen Beziehungen als Netzwerk begreifen. Und auch da erleichtert mir das Internet sehr, sehr viele Dinge. Ich kann zum Beispiel meine Beziehungen leichter organisieren. Es war früher notwendiger, monogame, feste Lebenspartnerschaften auf lange Sicht einzugehen, um sich eben auch nicht nur, es gibt auch natürlich den romantischen Gedanken dahinter und so weiter, aber es war eben auch, hatte auch eine gewisse Notwendigkeit, weil man sich eben nicht so leicht miteinander arrangieren konnte, wenn man nicht unter einem Dach wohnte, weil man seine persönlichen Freundschaften organisieren musste. Das ist alles viel einfacher geworden. Das einfachste Beispiel, jetzt weniger auf Liebe und Sex bezogen, ist Facebook, wo ich eben dadurch, dass ich mein Leben mitteile, anderen Menschen nicht täglichen Kontakt brauche, sondern man auch viel übereinander mitbekommt, wenn man gerade nicht miteinander redet. Das heißt, man kann lockerer auch festere Freundschaften pflegen, ohne täglichen Kontakt miteinander haben zu müssen. Das bedeutet aber auch, dass ich zum Beispiel die Möglichkeiten habe, wenn ich möchte und wenn wenn es mir dann liegt, verschiedene Arten von persönlichen Beziehungen oder auch sexuellen Beziehungen zu führen, indem man sie einfacher organisieren kann, indem ich zum Beispiel Kalender mit allen Beteiligten teile, indem ich dafür sorge, dass die Kommunikation untereinander stimmt, wenn man eben nicht den gesamten Alltag miteinander verbringt, indem man eben auch andere Partner findet, leichter über das Internet, über verschiedene Dating-Plattformen zum Beispiel. Auch das war natürlich schwieriger früher, weil es nicht nur darum ging, besonders fröhlich zu gucken, in irgendeine Disco zu gehen und mit irgendjemandem zu sprechen, sondern auch die richtigen Menschen zu finden, mit denen man zusammen seine Zeit teilen möchte. Und das ist einfacher geworden dadurch, dass ich eben übers Internet auch einfacher Menschen finde, die zu mir passen. Und das macht sehr, sehr viele zwischenmenschliche Beziehungen einfacher und auch besser. Die Qualität wird besser dadurch, dass ich mehr Menschen kennenlerne, die persönlich besser zu mir passen, mit denen ich lieber meine Zeit verbringen möchte. Und auch, wie gesagt, der ganze Organisationsaufwand ist einfach geringer.
Ja, der Vorteil des geringeren Organisationsaufwands, egal ob jetzt im Eigentumsbereich, im Berufsbereich oder jetzt auch im Beziehungsbereich, aber hast du da nicht Angst, dass das Internet gerade, also die Cloud als Internetwolke zu sehen, da nicht dominiert wird von Unternehmen, die dich im Endeffekt überwachen?
Die Angst ist natürlich in gewisser Weise da. Meine persönliche Angst ist weniger in der Überwachung, weil da immer die Frage ist, wem nutzt denn eine gewisse Überwachung, sondern vielmehr in der Frage, und wenn alle Menschen offen miteinander umgehen, dann ist auch die Frage der Überwachung so ein bisschen schwierig. Das funktioniert auch immer nur in repressiven Gesellschaften, in denen die Überwachung tatsächlich einem zum Nachteil gereichen kann. Aber nichtsdestotrotz habe ich in der heutigen Gesellschaft, die so aufgebaut ist, wie sie ist, natürlich Angst vor sowas. Dennoch ist es natürlich noch eine ganz andere Frage, und zwar die, wenn Konzerne und große Firmen monopolisch gewisse Bereiche des Internets kontrollieren, die des Zugangs. Können sie dann gewisse Leute dann von der Teilhabe ausschließen? Können sie gewisse Leute, die nicht nach ihren Regeln spielen, in ihren Freiheiten beschränken? Und da ist natürlich viel mehr die Frage, wie schaffen wir uns auch Freiräume, wie schaffen wir uns eigene Dienste, wie schaffen wir uns eine gewisse Art von Neutralität gegenüber diesen Diensten, sodass wir auch als Individuen, die eben nicht mit den Richtlinien von Firmen konform gehen wollen, an diesen Dingen teilhaben können. Und das ist wiederum eine relativ relevante Frage. Beides relevant, aber das ist die Frage, die mich eher umtreibt. Ja.
Das war der Referent Julian zu seinem Vortrag Eigentum, Sex und die Cloud. Der Vortrag war zu hören bei der 12. Gulasch-Programmiernacht des Chaos Computer Club in Karlsruhe. Wer den Vortrag in voller Länge nachhören möchte, kann das auf der Webseite von Entropia e.V. machen, dem Chaos Computer Club in Karlsruhe, und zwar unter entropia.de/gpn12:video. Wem das jetzt zu schnell war, der kann auch einfach nach Entropia und gpn12 googeln, da findet ihr das dann auch. Das war Fokus Südwest, das Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Die nächsten Ausgaben könnt ihr am Donnerstag und am Montag hören, diesmal von Radio Dreieckland aus Freiburg und von Störfunk aus Schwäbisch Hall. Alle Sendungen von Fokus Südwest könnt ihr nachhören unter freie-radios.net/Fokus Südwest. Am Mikrofon war Lena vom Querfunk aus Karlsruhe.